Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Heute sind wir einem Mysterium auf der Spur und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Brichter und Bell. Ja, das Geheimnis, das wir heute lüften wollen, wird offenbar von den führenden Notenbanken gehütet. Die stehen ja offiziell immer noch auf der Bremse mit ihrer Geldpolitik, was man an den unverändert hohen Leitzinsen erkennt und an der Tatsache, dass sie ihre Bilanzsummen weiter richtig schrumpfen lassen. Was man aber nicht sieht, ist, dass sie offenbar im Hintergrund die Geldschleusen längst wieder geöffnet haben und die Wirtschaft damit reichlich mit Liquidität versorgen.
Ja, das zumindest hat der Finanzjournalist und Börsenbrief-Herausgeber Daniel Bernecker herausgefunden. Er berichtet über eine, Zitat, heimliche Stimulanz der Notenbanken, und damit seien allein im vergangenen Jahr mehr als 19 Billionen Dollar in die Märkte gepumpt worden. Und das in einem Jahr, in dem die Währungshüter ja nach außen hin noch die harte Hand gezeigt haben. Sie haben ja die Leitzinsen zuerst weiter angehoben, dann auf einem hohen Niveau eingefroren. Das war nach außen, wie gesagt. In Wahrheit aber sollen sie schon wieder üppig verteilt haben.
Ja, und warum ist das Ganze überhaupt wichtig für uns? Naja, weil die Finanzmärkte, allen voran die Aktienbörsen, in der Regel sehr empfindsam auf das reagieren, was die Notenbanken so alles machen. Ziehen die Notenbanker zum Beispiel die Zügel an, wie sie das ja im vorletzten Jahr gemacht haben, dann geht's runter an den Börsen. Lockern sie aber, dann geht's an den Börsen wieder rauf. Und das wäre tatsächlich ein Indiz dafür, dass die These von der heimlichen Stimulanz zutrifft. Denn letztes Jahr ging es ja tatsächlich deutlich nach oben mit den Börsenkursen, sogar auf neue Rekordstände, was viele Leute sehr gewundert hat.
Ja, aber vielleicht hätte sie es ja gar nicht so wundern müssen, wenn sie das gewusst hätten, was Herr Bernecker da rausgefunden hat. Und genau deswegen erklärt er uns das heute mal. Wir haben ihn jetzt hier bei uns. Schönen guten Tag, Herr Bernecker. Also wie verstecken die Notenbanken denn ihre Liquiditätshilfen und wie sind Sie der Sache auf die Spur gekommen?
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Sie verstecken es dadurch, dass sie es über ein anderes Programm laufen lassen. Also offiziell sind letztes Jahr tatsächlich zum Beispiel die amerikanische Bilanzsumme um etwa 7-8% gesunken, also an den Kriterien, an denen man QT oder Quantitative Tightening misst. Wenn man es aber im Aggregat sieht, ist dieser Effekt mehr als kompensiert worden. Zusammen mit den anderen internationalen Notenbanken, die das ähnlich gemacht haben, kommt man da auf einen Netto-Liquiditätszufluss von den genannten 19 Billionen. Rausgefunden hat das für eine amerikanische Gesellschaft, die nennt sich Cross-Border Capital, die verfolgen die Liquiditätsflüsse in die Märkte. Und der Grund, warum es keiner so gesehen hat, ist, dass man nicht so sehr darauf geachtet hat, was alles in der Bilanz einer Notenbank passiert, beziehungsweise was sind die tatsächlichen Offenmarkttransaktionen, die täglich dort umgesetzt werden. Im Wesentlichen geht es um das sogenannte Bank Term Funding Program. Das ist ein Notprogramm, mit dem die Notenbank sehr schnell Liquidität in die Märkte geben kann. Da kauft sie nicht unbedingt nur direkt Anleihen, sondern sie kauft auch ganz kurzlaufende Papiere. Das hat sie letztes Jahr im Frühjahr initiiert mit anderen Notenbanken zusammen, nachdem die Credit Suisse so stark in Probleme bekam. Und das hat sie dann auch nochmal im November haben sie das nochmal gestartet. Es ist auch nicht nur die Fed alleine, sondern es ist dann eben auch die EZB, aber auch die Japaner und auch die chinesischen Notenbanken haben Liquidität reingegeben. Insofern, auf der einen Seite können Sie zu Recht sagen, wir fahren das QE-Programm runter. Das kann man dann auch an Zahlen belegen. Aber wenn man es im Aggregat sieht, dann sieht man, dass die Liquiditätszuflüsse trotzdem laufen. Da muss man dazu sagen, es ist auch eine Frage, wann wie bilanziert wird. Wenn das vor den Bilanzstichtagen Positionen wieder aufgelöst werden, dann sind die über den Bilanzstichtag dann nicht sichtbar.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche. Also das heißt, die Notenbanken agieren auch so, dass diese Liquiditätsspritzen, die es ja sind, gar nicht in der Bilanz auftauchen, kann man das sagen?
Naja, sie werden schon in der Schlussbilanz, also wenn Sie eine Summen- und Saldenrechnung hätten, wie beim Unternehmen oder Quartalszahlen, dann würde man das wahrscheinlich sehen. Aber das sieht man ja nicht, sondern man sieht nur die Bilanz. Bei der Präsentation aller Bilanzen für das Geschäftsjahr 22 und 23 sind die Notenbanken ja auch sehr stark um das Thema der Buchverluste herumgetänzelt. Denn natürlich sind immense Buchverluste entstehen aus den Anleihenpositionen. Jetzt haben die Notenbanken zwar kleine Verluste ausgewiesen, aber die sind nicht mehr annähernd in der Größenordnung, wie die tatsächlichen Buchverluste entstanden sind. Sie wollen sich dazu auch nicht äußern. Interessanterweise werden sie auch von der Presse dazu nicht sonderlich gedrängt, sich dazu zu äußern. Das ganze Thema kam mal kurz hoch, wurde wieder unter Teppich gekehrt. Also ist dasselbe Prinzip. Eine Notenbank hat natürlich viel Spielraum, aber ich denke, denke, wenn man die gesamte Dimension sieht, um was es geht, dann kann ich auch, muss man auch verstehen, dass keiner so wirklich Interesse hat, das jetzt also wirklich so zu offenbaren. Dafür sind dann auch die Risiken zu hoch. Nun kommt hinzu, das Ganze muss man im Kontext sehen, dass die Märkte eigentlich seit August 22, nachdem die Engländer ihren Schock hatten am Anleihenmarkt, sehr illiquide geworden sind. Das ist auch das, was sehr problematisch ist. Man hat letztes Jahr gesehen, dass eben sehr viel Geld auch sich den Märkten entzogen hat. Es ist an den Geldmarktfonds in Rekordniveaus geparkt worden. Es ist also genug Geld da, nur es bewegt sich nicht. Die Märkte werden, es wird entzogen und es wird illiquide. Und dann entsteht schon ein großes Risiko, das auch die Engländer dann erlebt haben, dass eben die Refinanzierung nicht funktioniert. Also war die Idee der Notenbanken war, sie geben einerseits als Initialzündung Liquidität, um aber auf der anderen Seite auch diese geparkte Liquidität vom privaten Sektor in den Markt zu bringen. Und genau das ist ihnen auch geglückt und deswegen haben wir große Umschichtungen gesehen und dann sehen sie so eine Rallye, wie wir sie jetzt gesehen haben.
Das heißt also, ohne dieses Zupumpen von Liquidität hätten wir solche Rallyes nicht gesehen.
Sagen wir so, das ist die Initialzündung. Dann kommt die Aussicht oder das Versprechen, was auch sehr ungewöhnlich war, auf Zinssenkungen, für die es gar keine Handhabe gab. Das fing dann auch im November an. Und dann kommt das Geld aus dem Geldmarktfonds raus. Alle spielen mit, alles fließt rein. Also es sind 3, 4 Faktoren, die sich dann gegenseitig verstärken. Und dann kriegen sie so eine Rallye hin. Am klarsten erkennen sie es eigentlich an den Charts. Kein Markt dreht auf dem Absatz aus einer technischen Lage wie letzten November, um dann innerhalb von 4 Monaten die stärkste Rallye in 5 Jahren hinzulegen, ohne dass wirklich etwas wirklich Substanzielles da ist. Und die Aussicht auf fallende Zinsen, die ja jetzt auch wieder schon eingefangen wird oder reduziert wird, das ist sehr dünn. Also das ist ein sehr dünnes Versprechen. Ich kann verstehen, dass sie es gemacht haben, aber es ist natürlich, also es hinterlässt kein sehr gutes Gefühl.
Also kann man sagen, tatsächlich ist es so, dass diese Liquiditätsspritzen der Notenbanken für die Rallye an den Aktienmärkten gesorgt haben. Ist das auch der Grund gewesen? Wollten die Notenbanken diese Rallye entfachen? Nein. Oder warum machen sie das überhaupt?
Das machen sie, weil der Fokus ist komplett auf dem Anleihenmarkt. Der Aktienmarkt interessiert da nur marginal. Ist also wie so ein Nebeneffekt, der zwar sehr positiv ist, aber das ist nicht entscheidend. Das Hauptproblem ist die Refinanzierung. Der Kapitalbedarf der G7-Staaten ist extrem hoch. Und zwar nicht jetzt nur in der Gesamtverschuldung, sondern auch der Neuverschuldung. Die Amerikaner und auch die Europäer, gerade auch die Deutschen, hatten im November und Dezember, der ganze Auktionskalender war voll, also extrem voll. Und sie brauchen, um ihre Gesamtverschuldung und ihre Neuverschuldung zu refinanzieren, brauchen die Amerikaner im Quartal etwa 900 bis 1 Billion Dollar. Das sind unglaublich hohe Zahlen. Das ist eine Bruttozahl, da geht natürlich dann die Tilgung runter, aber die müssen sie tatsächlich aufwenden, das muss platziert werden. Und die Notenbank hat eigentlich angefangen, haben die in der letzten Novemberwoche. Und wenn Sie sich den Emissionskalender dann angucken, die Einzelemission, sehen Sie dann, dass sie an bestimmten Tagen im Dezember, das fing auch am 1. Dezember an, stürmten förmlich die Staaten an die Märkte. Da haben die Amerikaner haben zum Teil 50, 60 Milliarden an einem Tag platziert. Den Rekord hatten interessanterweise die Deutschen, die in einer ähnlichen Position waren, auch nachdem ihr Urteil hier vom Bundesverfassungsgericht kam. Die haben, glaube ich, am 1.12., also am 1. Dezember allein an einem Tag 3 Anleihen über 121 Milliarden platziert. Und dafür brauchen sie Käufer. Und dafür brauchen sie einen liquiden Markt. Und das Hauptproblem, mit dem alle kämpfen, ist das, und das ist der Schatten dann von der Regulierung von vor 10 Jahren, dass die Anleihenmärkte ziemlich illiquide sind, auch die mit den höchsten Bonitäten. Und wenn sie immer wieder, ob das bei der Krise mit Corona war oder anderen Situationen, der im Anleihenmarkt verweigert zum Teil dann neue Platzierungen. Die Regulierung hat damals dazu geführt, dass viele Banken, die normalerweise im Primärmarkt sind, dann den Markt liquide halten. Aber die Regulierung hat dazu geführt, dass die Banken sich da verabschiedet haben. Sie haben nur noch etwa ein Drittel der Primary Dealers, die verpflichtet sind, also die Staatsanleihen zu platzieren. Und diese Lücke, dieses Problem besteht eigentlich seit 3, 4 Jahren jetzt. Und würde die Neuverschuldung sinken, also der Kapitalbedarf, dann wird sich's wahrscheinlich irgendwo glätten. Aber sie steigt ja. Also sie haben einen hohen Kapitalbedarf. Sie haben einen illiquiden Markt. und sie haben gleichzeitig eine höhere Inflation. Das heißt, die Notenbank musste Liquidität geben und sie musste eine Mohrrübe dem Markt vorhalten, wir senken bald, also kauft. So, das hat also alles funktioniert. Jetzt sind wir auch unter Dampf. Das hat ein hohes Momentum. Ich denke, das wird sich auch noch fortsetzen. Und damit gucken sie, dass sie um die Kurve kommen.
Also jetzt haben Sie gesagt, Herr Bernecker, das Momentum ist da, aber Sie haben auch vor knapp 5 Minuten gesagt, Stichwort Zinssenkungsfantasien, da gibt es ja gerade schon wieder so ein bisschen den Tritt auf die Bremse, dass es womöglich dann doch nicht so kommen soll, wie von vielen Anlegern erhofft. Also was könnte das machen mit der Gesamtsituation?
Na, was die Notenbank gemacht haben, ist an dem Punkt wirklich kritisch. Denn sie haben, was sehr ungewöhnlich ist, dem Markt eigentlich de facto Zinssenkungen versprochen. Also mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit gesagt, es wird Zinssenkungen geben. Also ist nur noch die Frage, wann und in welchem Umfang. Darauf hat sich der Markt voll eingelassen und hat dann Zinssenkungen in einem Umfang eingepreist, die mit Sicherheit nicht realistisch sind. Und das aber auch nur in bestimmten Teilen des Marktes. Wenn man sich den Anleihenmarkt insgesamt anguckt, vor allen Dingen das sogenannte lange Zinssense, also die Renditen der 10-jährigen Anleihen, dann erkennt man, dass er das Ganze nicht akzeptiert hat. Der Anleihenmarkt ist eingestellt auf deutlich steigende langfristige Zinsen. Und solange das lange Zinsende diesen Blickwinkel beibehält, kann die Notenbank nicht senken. Wenn die Notenbank senkt, während das lange Ende steigt, ist das so, als ob sie Öl ins Feuer gießen. Da geht das lange Ende durch die Decke. Die Notenbank muss jetzt, alle müssen auf der Zinsbremse bleiben. Und zwar so lange, bis das lange Ende sagt, ist genug. Aber da sind wir noch lange nicht. So, jetzt hat aber die Notenbank in den letzten 4 Monaten was anderes versprochen und große Euphorie geschürt und einen Konsens geschafft im Markt, der fast flächendeckend ist. Also ich komme mir vor, als ob ich der Einzige bin, der von steigenden Zinsen redet. Alle rechnen mit fallenden Zinsen. Und jetzt ist die Frage, wie manövrierfähig ist ein Markt, wenn seine Erwartungshaltung, die komplett drin ist, von jetzt auf gleich kippt? Und darin liegt das Risiko. Denn dann wird er sofort wieder illiquide. Und das haben wir im Sommer 22 gesehen. Das haben wir auch im Sommer 23 gesehen. So erklärt sich auch der Ausverkauf an den Anleihenmärkten, den man dann im Kollaps des Bund Futures oder in der buchstäblichen Explosion der Renditen dann bei den 10-Jährigen, 5-Jährigen, 7-Jährigen gesehen hat. So, das ist das Dilemma, in dem die Notenbanken sind.
Aber das ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir haben das ja, wie Sie auch gerade schön beschrieben haben, ja im letzten Jahr auch erlebt, im Oktober, als die Renditen kräftig nach oben geschossen sind, die 10-Jährige in den USA bis 5%. Und dann haben ja offenbar dann die Notenbanken eben versteckt wieder dafür gesorgt, dass die Zinsen wieder gefallen sind. Könnte sich dasselbe nicht jetzt wiederholen?
Theoretisch ja, aber es ist so ein bisschen eine Frage, wann leiert man einen Markt aus? Es ist ja keine Maschine. Sie wecken eine Erwartungshaltung und die muss erfüllt werden. Und natürlich muss der Kapitalmarkt auch gucken, dass er Kapital schützt. Also auch die abrupte Erholungsrallye, die wir seit Oktober in den Renditen gesehen haben, da sind dann die US Treasuries von 5% auf 3, noch was runtergerast. Auch das verursacht enorme Verluste auf der falschen Seite. Ja, die ganze Zeit, was wir eigentlich die ganze Zeit sehen, und das ist ein Ausläufer der Entwicklung der letzten 10 Jahre, ist, permanent wird in die freie Preisfindung an Kapitalmärkten, aber auch an anderen Sachwerten eingegriffen. Und je öfter sie das machen, desto mehr zieht sich natürlich Kapital zurück. Denn das Kapital ist ja nicht am Markt, um mit der Notenbank zu diskutieren und zu spielen, was macht der jetzt oder dergleichen, sondern das Kapital ist zu überlegen, wie kann ich langfristige Kapitalbindung rentabel darstellen. Und dafür brauche ich weitgehend freie Märkte. Und das haben wir halt nicht. Und insofern ist die Frage, wenn sie das jetzt nochmal machen, ja, ich denke, der Markt verlässt sich auch darauf, dass die Notenbank wieder kommt, um zu retten. Auch das ist nicht unproblematisch, weil dann Risikopositionen eingegangen werden, die vielleicht zu groß sind. Das ist eine Problematik. Oder die Frage ist, wenn die Fed eintritt, kann sie es überhaupt halten? Auch da haben wir eine interessante Entwicklung, ganz andere Bereiche in der Welt. Die Bank of Japan ist auch getrieben worden. Auch das spielt eine immense Rolle für die Anleihenmärkte, dass die japanische Notenbank jetzt nach 30 Jahren wirklich die Zinsen angehoben hat. Und trotzdem kommt obwohl die Notenbank die Zinsen angehoben hat in Japan, kommt die Währung weiter unter Druck, weil gesagt wird, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also der Markt treibt die Bank of Japan jetzt wirklich vor sich her und zwingt sie entweder die Zinsen stärker anzuheben, um den Yen zu verteidigen oder sonst wie zu intervenieren. Aber sie merken, ihre Interventionen klappen nicht mehr. Das Risiko haben sie natürlich in den auch in den europäischen oder auch in den amerikanischen Anleihenmärkten. Ja, ein Markt zu steuern mit falschen Erwartungen oder überzogenen Erwartungen oder Interventionen ist eine heikle Sache. Wenn der Markt klein ist, ist das machbar. Aber wenn es der größte der Welt ist, also ein Anleihenmarkt, dann bauen sie so viel Momentum auf, dass sie buchstäblich dann auch mal die Kontrolle verlieren können. Also diese Volatilität auch der Meinungen und der, also alle vier Monate Zinsen rauf, Zinsen runter, das ist für den Anleihenmarkt nichts. Und alles wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass sie Staaten haben, die einen extrem hohen Refinanzierungsbedarf haben. Wie gesagt, die Amerikaner haben dieses Jahr eine Neuverschuldung von 7% des BIPs. Die geben allein 1 Billion für Zinsen aus. Das muss alles permanent refinanziert werden. Also es lohnt sich wirklich, in den Auktionskalender reinzugucken. Also es geht auf Tagesbasis, Wochenbasis, gehen da immense Auktionen drüber. Und das muss alles platziert werden. Und jetzt kommt der dritte Punkt, das alles zu Konditionen, die eigentlich nicht marktgerecht sind. Denn bei 3% Inflation, egal ob die jetzt schwankt oder nicht, oder 2%, reicht ein Coupon von 3% oder reicht nicht aus, um zu kompensieren. Wenn heute jemand Geld verleiht, muss für 10 Jahre, egal ob das ein Kredit ist oder ob das bei einer Anleihe ist, da müssen die Coupons liegen irgendwo bei 5-6%. Das wollen die Emittenten aber nicht zahlen, aber die Käufer wollen das haben. Also wenn heute das Zinsniveau schon höher wäre, wenn heute das Zinsniveau schon bei 5% läge oder 6%, dann würde ich sagen, ja gut, da sind wir ziemlich nah am Markt, also dran. Wenn wir dann eine Inflation haben von 3%, habe ich positiven Realzins, alles soweit okay. Nur da sind wir zum Teil noch nicht. Die deutschen Zinsen sind schlichtweg viel zu niedrig. Das ist nicht marktgerecht, was wir haben.
Aber wenn wir Ihnen jetzt so zuhören, hohe Erwartungen, womöglich der große Dämpfer. Also was heißt das? Jetzt schauen wir mal aufs restliche Jahr. Also was kann da drohen an den Kapital- und Aktienmärkten?
Ja, Prozess drohen. Also wir haben zwei positive Sachen, also die das dagegen halten. Das erste, das habe ich jetzt nicht thematisiert hier drin, ist, die Versicherungskonzerne fahren ihre Aktienquoten offensichtlich hier hoch. Das ist nicht offiziell bestätigt worden, aber es scheint so, dass die Eigenkapitalregel, also zur Unterlegung der Aktienkäufe, gesenkt wurden. Deswegen hat der Markt auch an Breite gewonnen. Das ist auch logisch, denn wenn Kapitalsammelstellen oder institutionelle Anleger von dauerhaft steigenden Zinsen ausgehen, werden sie ihre Allokation zugunsten Aktien erhöhen. Das ist extremst wichtig. Das ist auch so groß, dass es den Markt enorm stützen kann. Und das ist also echt. Und ich denke, das ist dauerhaft. Also da kann ich nur sagen, toll. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir im Bereich Banken, Versicherungen, Öl, Rohstoffe und natürlich Rüstung haben wir echte Trends. Also die operativen Gewinne steigen, die Margen steigen. Da ist Spielraum, um die Bewertungen drastisch zu erhöhen. Die Bewertungen sind alle unten, weil diese Branchen flächendeckend gemieden wurden. Das gilt auch für Telekom. Also wenn der Markt das kauft, ja, und sich darauf fokussiert, da hat er was Echtes in der Hand. Also da ist keine Show, da ist keine Intervention. Das ist echt. Und ich denke, die steigenden Ölpreise jetzt, die steigenden Rohstoffpreise, haben eine enorme Flächenwirkung. Wir haben ja Industrien, die sehr stark tatsächlich jetzt wachsen. Muss nicht alles gleich KI sein, das ist ein Sonderfall. Aber es gibt darunter eben auch selbst im Halbleiterbereich, also unter den Spitzenwerten dort, da sieht man Industrien, da ist die Rallye, die wir jetzt haben, völlig zurecht. Ja, die Banken, die Versicherungen, wenn Sie sich die Versicherungsaktien angucken, das ist extrem selten, dass so schwere Titel so stark in so kurzer Zeit steigen. Aber die Versicherungen haben wirklich eine goldene Situation. Sie haben steigende Prämien, können sie durchdrücken am Markt, weil die Risiken gestiegen sind. Und sie haben auf der anderen Seite bei der Neuanlage, können sie zu hohen Zinsen anlegen. Also die Münchner Rück, die Hannover Rück, ich glaube, so eine Situation wie jetzt hatten die noch nie. Und dasselbe gilt auch für die Banken. Es wird völlig unterschätzt, wie hoch die Zinsmarge wirklich ist. Denn man muss sich ja vorstellen, dass die europäischen Banken haben mit dieser Zinswende absolut nicht gerechnet. Die hatten sich kostenmäßig darauf eingestellt, dass die Zinsen extremst niedrig bleiben, die Zinsmarge also hauchdünn ist. Und plötzlich, ab 22, explodiert ihre Zinsmarge und dann kommt hinzu, ihr Kreditportfolio ist total konservativ, weil sie 10 Jahre eigentlich keine großen Kredite vergeben konnten. Das gilt nur für die Großbanken. Die öffentlichen Banken sind da in einer anderen Position. So, also eine deutsche Bank oder auch eine Commerzbank oder BNP oder UBS oder wenn Sie jetzt die 10 größten in Europa nehmen, das ist eine unglaubliche Konstellation. Und wenn der Zinstrend sich jetzt, wie ich erwarte, fortsetzt, dass wir also die Spitze des Zinszyklus vielleicht Mitte 25, 26 sehen, dann irgendwo zwischen 5% und 6%, dann ist das in der Ertragslage der Banken immens. Und deswegen, und wenn sie natürlich jetzt auch noch zugeben, dass sie dann auch 80% davon in Dividenden ausschütten, ja, natürlich gehen dann die Kurse auf ganz neue Bewertungsebenen. So, das ist alles echt. Ja, da ist keine Show, nichts dabei. Und insofern, ich denke, das wird auch Märkte tragen. Also das Dilemma liegt im Anleihenmarkt. Und beim Anleihenmarkt auch nicht so sehr auf der Corporate-Seite, sondern in der öffentlichen Hand. Und es ist der Ausläufer dieser Politik, also dieser QE-Programme und das Exit davon und aber auch gleichzeitig die Verschuldungsgrade. Also diese ganze Diskussion, die jahrelang gärte, sucht einen Abschluss. Und die Notenbanken versuchen dazu helfen, soweit sie können. Aber sie sehen ja auch, dass die Regierungen nicht wirklich bereit sind zu sparen. Ja, die fahren die Neuverschuldung nicht runter. Noch ein Programm, noch ein Schattenhaushalt, ob wir das sind, ob die, egal wer. Die Engländer sind ein bisschen weiter. Die haben tatsächlich Steuern erhöht und sind weiter. Die Italiener, ist schwer zu sagen. Ja, das ist nicht so. Aber insgesamt, auch bei uns, das ist, natürlich ist unsere Gesamtverschuldung nicht hoch, aber der Kapitalbedarf ist riesig. Und ich denke mal, was jetzt für den Anleihenmarkt kommt, zwei Punkte auf ihn zu, neben der anderen Thematik. Die Ratingagenturen haben bisher stillgehalten, weil alle sagten, Zinsanstieg ist nur temporär und wenn die Zinsen ja wieder fallen, dann steigen die Buchwerten, also müsst ihr nicht abschreiben. Das geht mit Sicherheit nicht auf. Und die andere Komponente ist, Frankreich hat das ja jetzt bestätigt und es wird Deutschland auch machen, die Steuerschätzungen sind viel zu hoch. Ja, 1 Billion, die hier gefeiert werden, sind nicht drin. Nicht, wenn sie permanent ihre Konjunkturzahlen ja nur drastisch gesenkt haben, was auch albern ist, weil es war vor 12 Monaten sichtbar, wohin die Konjunktur geht und die taten so, als ob alles okay ist. Aber wenn in Deutschland also von der 1 Billion Gesamtaufkommen für Bund, Länder und Kommunen wie in Frankreich 10-15% fehlen, dann sind das eben 100 bis 150 Milliarden, die wirklich Cash relativ kurzfristig fehlen. Das reißt ihr Defizit auseinander. Und das ist Frankreich vor ein paar Wochen passiert. Ich warte jetzt nur darauf, dass hier in Berlin oder einer ähnlich auf die ähnliche Erkenntnis kommt. Gibt natürlich alle möglichen Begründungen, aber das ändert nichts an der Sachlage. Und das setzt sich fort. Ja, also der Eindruck ist am Anleihenmarkt, dass sowohl die Notenbanken, aber vor allen Dingen auch die Regierungen, die Emittenten denken, wir kommen da schon halbwegs durch, ohne gravierende Veränderungen zu machen. Und das wird nicht klappen. Und haben wir sicherlich Wahljahr, das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Jedenfalls, da ist der neuralgische Punkt. Der Aktienmarkt ist davon nicht unmittelbar betroffen. Kann sogar sein, will ich nicht ausschließen, dass man Fluchtbewegungen in den Aktienmarkt sieht. Denn tatsächlich sind Aktien, also gerade mal die Aktien, in vieler Hinsicht die wirklich einzige rentable Anlage, die wir heute haben. Ja, Sie können heute rechnen und sagen, ich kaufe diese Aktie zu der Dividendenrendite und habe dieses. Das können Sie rechnen. Bei den Anleihen können Sie das zum Teil nicht.
Wie seht ihr das da draußen? Schreibt uns gerne. Das interessiert uns. Haben wir heute ein spannendes Thema aufgegriffen, was wir in der Form und der Intensität, glaube ich, auch bisher noch nicht hatten. Unsere E-Mail ist brichter@ntv.de. Dann sage ich an dieser Stelle schönen Dank, Herr Bernecker, für diese spannenden Infos und Einordnungen. Und mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Das kann ich mir vorstellen, dass wir uns einfach nochmal drüber unterhalten. In ein paar Monaten.
Gerne. Jederzeit. Einfach anrufen.
Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.